Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.
Ja, herzlich willkommen zur 28. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Dies ist die erste Folge wieder, liebe Dana, die wir zusammen aufnehmen nach den letzten beiden Folgen, die Sommerfolgen. Und dann hatten wir ja auch eine kleine Pause. Es war eine Weile. Schön, dich wieder zu sehen. Hallo.
Ja, gleichfalls, Selma. Mir kommt es irgendwie so vor, als hätten wir ewig nicht aufgenommen.
Ja, total. Gleich direkt etwas aufregender als eine normale Folge. Und für diejenigen, denen das jetzt auch lange hervorkam, nochmal zur Erinnerung, wir sind zwei Juristinnen. Mein Name ist Selma Garter, ich bin Juristin in Berlin und wir sprechen hier einmal im Monat über feministisch-rechtspolitische Themen. Und genau, mir gegenüber an den Mikros auf der anderen Seite des Zoom-Meetings sitzt
Dana Valentina, ich bin Juristin aus Hamburg.
Sehr schön. 28 Folgen schon und in dieser Folge haben wir uns eigentlich, finde ich, auch nochmal ein Klassikerthema vorgenommen. Mhm. Ein Thema, was feministische Juristinnen schon lange beschäftigt. Es ist ein Thema, was dem Familienrecht zuzuordnen ist und da genauer dem Umgangsrecht. Es soll gehen um das Wechselmodell. Ja, was es damit auf sich hat, das werden wir dann unsere Expertin heute fragen. Wir werden sprechen mit Dr. Annalena Götzsche. Aber wie immer wollen wir hier, bevor wir ins Gespräch einsteigen, so ein paar Grundsteine legen dafür, dass das gut verständlich ist, was wir hier so als Juristinnen untereinander besprechen. Und da ist vielleicht das Erste, was wir mal erhellen müssen oder so ein bisschen Überblick geben können. Ich habe gesagt, es ist ein familienrechtliches Thema. Was regelt eigentlich das Familienrecht, Dana? Wir haben uns schlau gemacht.
Mhm, genau, weil das Umgangsrecht ein wichtiger Bestandteil ist des Familienrechts. Aber vielleicht, um es mal so ganz grob zu beschreiben, das Familienrecht regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedern einer Familie. Also zum Beispiel Eltern und Kindern untereinander. Das heißt, im Familienrecht geht es um die Frage, wer ist eine Familie? Welche Rechte und Pflichten haben auch diese Familienmitglieder untereinander? Und vielleicht auch die Frage, an welche Familienmodelle knüpft das Recht auch besondere Regelungen und Folgen? Das heißt, es geht einmal um die Zuordnung zur Familie. Es geht aber darüber hinaus natürlich auch um das Thema der Ehe, also die Eheschließung, die Lebensform der Ehe. Es geht auch um alle Fragen, Folgefragen, die zum Beispiel mit einer Trennung zusammenhängen können, also unterhaltsrechtliche Fragen und dort eben auch Sorge- und umgangsrechtliche Fragen. Also die Frage, wenn man jetzt in einer Paarbeziehung nicht mehr den Weg gemeinsam vorangehen möchte, aber zum Beispiel Kinder hat, wie soll das dann eigentlich laufen? Wer sorgt für das Kind? Wer hat Umgang mit dem Kind? Und welche Rechte und Pflichten stehen da auch den jeweils beteiligten Familienmitgliedern zu?
Genau. Und eine ganz wichtige Beziehung ist eben die der Eltern zu ihren Kindern. Und da soll es heute eben um das Umgangsrecht gehen. Und ich glaube, wichtig ist da nochmal abzusetzen, es geht nicht um das Sorgerecht, was nochmal was anderes ist. Das ist nämlich das Recht und insbesondere die Pflicht der Eltern, für ihr Kind zu sorgen, ganz wesentliche Entscheidungen in der Regel gemeinsam zu treffen. Und das Umgangsrecht ist jetzt nicht ganz davon irgendwie losgelöst natürlich zu betrachten, aber es ist nochmal ein anderes Thema. Da geht es nämlich um das Recht, den Kontakt zu haben zum Kind oder beziehungsweise das ist das Recht, was den Kontakt regelt der Eltern zu ihren Kindern und umgekehrt.
Genau, und du hast es jetzt ja auch gerade schon angedeutet, das Umgangsrecht ist eben vor allen Dingen auch das Recht des Kindes. Und deswegen geht es auch in umgangsrechtlichen Fragestellungen immer darum, ganz zentral, was dient hier dem Kindeswohl und wie ermöglicht man den Umgang zwischen Kind und Eltern?
Genau. Und es ist natürlich auch ein Recht, was nicht nur zwischen Kind und Eltern bestehen kann, sondern es kann natürlich auch das Verhältnis zu anderen Familienangehörigen betreffen. Insofern nicht ganz präzise gewesen. Vielleicht nochmal ganz kurz, warum ist es ein feministisch interessantes Feld, das Familienrecht und da ganz besonders das Umgangsrecht?
Das Familienrecht ist natürlich deshalb ein ganz besonders spannendes, auch feministisches Thema, weil es eben Familien betrifft und Familienpolitik und in Familien und durch Familienpolitik auch Geschlechterverhältnisse gestaltet werden und die da eine ganz große Rolle spielen. Also das Private ist politisch, trifft hier wahrscheinlich noch mehr zu als in anderen Bereichen. Die Frage, wie teilen sich in einer Familie die beteiligten Personen die anfallenden Aufgaben auf, wer ist zum Beispiel für die Erwerbsarbeit zuständig und verdient das, was die Familie so braucht, wer übernimmt die Familienarbeit, also Care-Arbeit, die Sorgearbeit, wer betreut zum Beispiel Kinder, wer kümmert sich um den Haushalt. All das sind Fragen, die seit jeher geschlechterpolitisch umstritten sind, weil sie natürlich auch so stark anfällig dafür sind, bestimmte Rollenbilder zu verfestigen. Und gerade aus einer feministischen Perspektive ist die große Kritik, die erhoben wird an auch dann Modellen, die das Familienrecht zugrunde legt, dass diese eben auch bestimmte Geschlechterverhältnisse perpetuieren. Ne? Wir haben schon mal drüber gesprochen, meine ich, im Zusammenhang mit dem Ehegattensplitting, ne? Wo wir über das Ernährermodell als klassisches familienrechtliches Leitbild gesprochen haben, also die Vorstellung, dass es einen Alleinernährer gibt, oft dann klassischerweise der Ehemann, und dann eben eine hauptsächlich für die Kinderbetreuung zuständige Person, die Ehefrau, oft auch dann gar nicht erwerbstätig oder nur als Hinzuverdienerin. Das sind alles so klassische Vorstellungen, die im Familienrecht dann auch eine Rolle spielen und einfließen und an denen sich Familienrecht eben auch teilweise orientiert.
Orientiert, möglicherweise mit aufrechterhält, weil es Anreize setzt, dass zumindest diese Strukturen nicht überkommen werden oder sogar Anreize setzt, dass diese Strukturen so weiter bestehen bleiben können. Die Frage, finde ich, die jetzt heute uns so übergeordnet ein bisschen interessiert, ist, inwiefern kann denn das dann auch Familienrecht dazu beitragen, dass vielleicht auch problematische Strukturen aufgebrochen werden können? Und ist es vielleicht auch überhaupt eine Aufgabe des Rechts und kommt es da überhaupt ran? Damit angesprochen ist ein Vorhaben der Koalition, das sich findet im Koalitionsvertrag. Da haben wir hier ja auch schon mal letztes Jahr drauf geblickt. Da sind ganz verschiedene Sachen, was sich die Koalition vorgenommen hat, im Familienrecht niedergeschrieben als Vorhaben. Und eines betrifft eben das Wechselmodell. Und da müssen wir vielleicht mal ganz genau reingucken. Da steht ausdrücklich, wir wollen gemeinsam mit den Ländern die Erziehungs- sowie Trennungs- und Konfliktberatung verbessern und dabei insbesondere das Wechselmodell in den Mittelpunkt stellen. Im Detail wird uns da natürlich unser Gast gleich Auskunft geben können, aber vielleicht an dieser Stelle schon mal so viel. Das Wechselmodell ist ein Umgangsmodell, was dem Grundsatz nach auf eine paritätische Kinderbetreuung der ehemaligen PartnerInnen abzielt. Das heißt, jetzt ganz paradigmatisch gesprochen, dass hinterher Väter und Mütter die Kinder zu gleichen Teilen bei sich haben und also zu gleichen Teilen betreuen. Und Dana, das klingt natürlich jetzt erstmal aus einer geschlechterpolitischen Perspektive ganz oberflächlich betrachtet nach einer total tollen Idee, weil paritätische Kinderbetreuung, genau das wollen wir ja, das ist ja eine ganz urfeministische Forderung. Spoiler, unser Gast, den wir hier heute eingeladen haben, die Vorsitzende der Familienrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes, Dr. Annalena Götsche, sieht es nicht ganz so positiv. Und da sind wir natürlich sehr gespannt, was ihre Gründe sind und was sie vielleicht für andere Vorschläge hat. Und das ist dann auch der Moment, wo wir dich schon begrüßen können. Liebe Annalena, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, gleich mit euch ins Gespräch zu kommen.
Liebe Annalena, es hat bei uns gute Tradition, dass wir zunächst damit starten, dass wir unsere Gäste hier erst noch mal etwas ausführlicher vorstellen. Du bist geboren in Hamburg und lebst mittlerweile mit deiner Familie in Berlin. Du hast in Hamburg Rechtswissenschaften studiert und auch in Spanien, in Alicante. Du warst dann nach dem Studium wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlechterstudien bei Professorin Susanne Bär an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und hast dort auch an deiner interdisziplinären Promotion gearbeitet zum Thema weibliche Genitalverstümmelung, Beschneidung im deutschen Recht. Und in der Arbeit hast du ja auch schon einen Fokus gelegt auf familienrechtliche Fragestellungen. Du hast dein Rechtsreferendariat am Kammergericht in Berlin absolviert und du bist jetzt seit 2020 Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Frankfurt University of Applied Sciences, unter anderem mit Lehrveranstaltungen im Familienrecht, im Kinder- und Jugendhilferecht und zum Thema Kinderschutz. Außerdem bist du Rechtsanwältin in Berlin. Im Deutschen Juristinnenbund bist du Mitglied seit 2007. Wir drei haben von 2017 bis 2019 im Arbeitsstab Ausbildung und Beruf auch schon zusammengearbeitet. Und jetzt bist du eben seit 2021 Vorsitzende der Kommission Zivil-, Familien- und Erbrecht, Recht anderer Lebensgemeinschaften und damit eine ganz hervorragende Expertin für unser heutiges Thema.
Ja, liebe Annalena, auch von mir herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir haben schon im Vorgespräch erfahren, dass du gerade sehr viel zu tun hast als Vorsitzende der Familienrechtskommission im DJB, denn die Koalition hat sich ja einiges vorgenommen im Familienrecht und da bewegt sich viel. Und wir haben uns hier heute ein Thema rausgepickt, worüber wir mit dir sprechen möchten. Und es geht nämlich um das Umgangsrecht. Einsteigend und ganz grundlegend, Annalena, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff des Wechselmodells?
Der Begriff Wechselmodell wird benutzt für Regelungen des Umgangs einer Familie nach Trennung. Das heißt, es geht hier um die Regelung, wie die Familie weiterhin Kontakt hat miteinander, also insbesondere die Kinder mit ihren Eltern. Es geht natürlich nicht mehr um die getrennten Eltern, sondern natürlich um sozusagen den Kontakt der Kinder zu ihren jeweiligen Elternteilen. Und es geht nicht, das vielleicht einmal vorweg zur Klarstellung, es geht nicht um Fragen des Sorgerechts. Das ist davon erstmal unberührt sozusagen. Auch das Sorgerecht bleibt im Falle einer Scheidung zum Beispiel, wo ja in der Regel in der Ehe dann das gemeinsame Sorgerecht vorher vorhanden war. Das bleibt von der Scheidung zum Beispiel zunächst unberührt. Also es sei denn, es gibt von den Eltern dazu extra einen Antrag, aber ansonsten wird das sozusagen nicht automatisch irgendwie mitgeregelt, sondern es verbleibt bei dem gemeinsamen Sorgerecht beider Elternteile, auch wenn diese sich scheiden. Oder wenn sie eben nicht verheiratet waren, aber die gemeinsame Sorge erklärt haben, dann bleibt es auch im Falle der Trennung eben bei der gemeinsamen Sorge.
Spannend. Also das heißt, erstmal um es festzuhalten, wir haben jetzt den paradigmatischen Fall eines verheirateten Paares mit Kindern, die lassen sich scheiden, dann haben sie hinterher noch, wenn sie das vorher hatten, das gemeinsame Sorgerecht, daran ändert sich erstmal nichts, anders beim Umgangsrecht. Und darüber wollen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer sprechen, was passiert da, wenn sich die Eltern scheiden lassen, dann muss man sich darüber ins Benehmen setzen, grundsätzlich, wie der Umgang geregelt sein soll.
Genau. Und die meisten Eltern, das ist vielleicht auch noch mal eine wichtige Vorabinfo, die wir bedenken müssen. Die meisten Eltern schaffen das so. Mhm. Also Scheidung geht ja nicht ohne Gericht so, aber alles andere, also die Regelung zu, wie sind wir jetzt eigentlich weiter in Kontakt, also welcher Elternteil ist wie genau in Kontakt mit dem Kind im Weiteren, hat Umgang. Also dabei geht es auch gar nicht nur um persönlichen Umgang. Wo treffen wir uns? Wo schläft das Kind? Wie lange ist das Kind bei Elternteil A und wie lange bei Elternteil B zum Beispiel? Zum Umgang gehört eben auch sowas wie telefonieren, Briefe schreiben. Okay, das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen mittlerweile, glaube ich. Aber wären das heute eben sowas wie elektronische Nachrichten oder so, die man sich dann schreiben würde. All das gehört zum Umgang dazu.
Genau, also beim Umgangsrecht spielt ja jetzt dann auch das Wechselmodell rein. Was ist denn das Wechselmodell genau?
Das Wechselmodell ist eine Form der Betreuung, die sozusagen die Idee hat, also das Kind ist im Wechsel bei den Eltern. Und zwar, das sagt eigentlich erstmal noch nichts über den Umfang aus. In der Rechtsprechung wird das Wechselmodell aber tatsächlich so verstanden, dass es eine zeitlich paritätische Betreuung der Eltern bedeutet. Also das Kind ist zu 50% bei dem einen Elternteil und zu 50% bei dem anderen Elternteil. Daneben steht das sogenannte Residenzmodell. Das ist auch das, was ja eigentlich die allermeisten Familien nach Trennung in Deutschland heute praktizieren. Das ist eben das Modell, das Kind ist hauptsächlich bei einem Elternteil, lebt da auch hauptsächlich und ist dann immer ein paar Tage, also aber anteilig deutlich weniger bei dem anderen Elternteil.
Mhm. Und was jetzt vielleicht wichtig ist zu sagen, es gibt jetzt derzeit kein gesetzliches Leitbild oder eine Orientierung, wie im Zweifel die Gerichte dann über diesen Umgangsstreit zu entscheiden haben. Ist das richtig? Also wenn die Eltern sich nicht einigen, es landet vor Gericht, dann muss das Gericht schauen, Was ist meistens eben, also die schauen ja immer aufs Kindeswohl in familiengerichtlichen Verfahren. Was ist für das Kind am besten? Hier Residenzmodell oder Maxwell-Modell. Und da gibt es eben nicht so eine Empfehlung vom Gesetzgeber, dass im Zweifel eins der beiden Modelle besser ist fürs Kind. Richtig?
Genau. Also wir haben im Moment keinen gesetzlichen Regelfall. Man muss natürlich schon wissen, dass die Basis, auf der das die gesetzliche Regelung jetzt beruht, ist schon das Residenzmodell. Das liegt dem zugrunde, das muss man auch wissen, um das sozusagen um den Kontext zu verstehen. Es ist aber heute so, dass Gerichte davon frei entscheiden können. Also es gibt tatsächlich sozusagen eben nicht den gesetzlich festgeschriebenen Regelfall, zum Beispiel des Residenzmodells.
Okay, also so ist die Ausgangslage jetzt derzeit. Und jetzt wollen wir ja drauf blicken, was ich möglicherweise daran ändern könnte. Im Koalitionsvertrag steht, dass das Wechselmodell in den Mittelpunkt der Erziehungs- sowie Trennungs- und Konfliktberatung gestellt werden soll. Das klingt jetzt so, als würde die Koalition darauf hinarbeiten wollen, dass zwar nicht die Gerichte jetzt irgendwie ein Leitmodell haben, also im Zweifel das Wechselmodell anordnen sollen, sondern als ob vorher, wenn es zur Beratung kommt, auf das Wechselmodell hin beraten werden soll. So verstehe ich das. Wir wissen, das war schon mal anders. Es gab in der letzten Legislatur einen Vorschlag von der FDP, die halt gesagt haben, es soll gesetzliches Leitmodell werden. Das ist jetzt weniger. Ihr bewertet dennoch dieses Vorhaben im Koalitionsvertrag kritisch. Warum seht ihr das so kritisch?
Also vielleicht klarstellend. Das Wechselmodell an sich finde ich gar nicht problematisch. So. Ich finde insbesondere paritätische Kinderbetreuung absolut unterstützenswert. Dass wir sozusagen wegkommen von diesem gesellschaftlichen Paradigma, die Pflege und Erziehung der Kinder ist Sache der Mütter. So, davon müssen wir aus meiner Sicht ganz dringend weg. Das Problem an der Idee, das Wechselmodell als entweder gesetzlichen Regelfall sozusagen zu etablieren oder zumindest, wie es jetzt abgeschwächt im Koalitionsvertrag noch zu finden ist, als Leitmodell in der Familienberatung, also in der Trennungsberatung, und das ist ja der Punkt, ne, in der Trennungsberatung. Da sehe ich eben jetzt das Problem, dass es einfach zu spät ansetzt. Also es setzt eben nicht bei der Frage der paritätischen Kinderbetreuung auch zu Zeiten intakter Partnerschaften an, sondern die Idee der hälftigen Aufteilung der Kinderbetreuung setzt dann an, wenn das Paar sich getrennt hat. Und das ist aus meiner Sicht der falsche beziehungsweise einfach zu späte Zeitpunkt.
Aber ist das etwas, was gegen das Wechselmodell dann an sich schon spricht? Weil ich meine, man könnte natürlich auch sagen, schlimm genug, wenn die Sorge- und Betreuungsarbeit in der Paarbeziehung, in der intakten Paarbeziehung schon nicht gleichberechtigt aufgeteilt wird. Aber dann gibt man jetzt jedenfalls auch mit Mitteln des Rechts oder jedenfalls mit so einem Leitgedanken, der dann in der Beratung zum Tragen kommen kann, zumindest so einen Anreiz oder schafft damit faktisch, dass jedenfalls nach Trennung dann eine ja gleichberechtigtere Aufteilung stattfindet.
Die Frage ist sozusagen, wenn man von so einer Idee ausgeht, naja, besser spät als gar nicht, dann müssen wir uns fragen, auf wessen Kosten passiert das? Und da sehe ich auf jeden Fall manche Kinder, die wenn sie vorher überwiegend von einem Elternteil betreut wurden und sozusagen eine, also bei den Eltern jetzt eine Hauptbezugsperson haben, auf jeden Fall eine Schwierigkeit, nämlich die, dass sie in dieser wahrscheinlich ohnehin schon schwierigen Zeit der Trennung der Eltern, so, ne, Angst, die Familie bricht auseinander, es ist eh alles neu und schmerzhaft sicherlich auch für viele Kinder, dass sie dann auch noch einen Wechsel in der Betreuungsgewohnheit sozusagen haben. Was wir abgesehen davon noch bedenken müssen, sind die Frauen, die eben in diesen Konstellationen wahrscheinlich ökonomisch das Nachsehen haben, jedenfalls dann, wenn sie eben während der intakten Partnerschaft die relativ klassische Rollenverteilung hatten, der Mann geht arbeiten und sorgt sozusagen für das Einkommen der Familie, die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich eben um die Kinder, verzichtet damit natürlich auf Erwerbseinkommen und langfristig gedacht auch auf ihre Rentenansprüche oder eben ja Absicherung im Alter, verzichtet im Zweifel auch langfristig auf Karrierechancen. Und da müssen wir einfach sehen, wenn der Deal bei dem Paar vorher war, okay, ich kümmere mich um die Kinder, aber du sorgst für das Einkommen. Wenn dieser Deal dann platzt, dann haben die Frauen natürlich das Nachsehen. Und das ist, denke ich, ein Problem, was wir sehen in der Reihenfolge dieser Idee von paritätischer Betreuung. Und deshalb ist sozusagen mein Plädoyer so stark dafür, ja, paritätische Betreuung, aber zu Zeiten, also oder ab dem Zeitpunkt der Familiengründung. Weil das ist ja der große Knick bei Frauen, selbst wenn sie vorher gearbeitet haben, ne, sobald das erste Kind da ist, steigen sie eben aus oder steigen dann nur in Teilzeit wieder ein und so weiter. Also das ist ja der große, also das erste Kind ist eben der große Knackpunkt. Und ich würde sagen, da müssen wir ansetzen.
Mhm. Vielleicht kannst du kurz nochmal ausbuchstabieren, was eigentlich die ganz praktischen finanziellen Folgen wären in der Konstellation, die du schilderst. Dieser, du nennst es den Deal, die Frau kümmert sich um die Kinder, stellt ihre Karriere zurück. Kann man natürlich ein Fragezeichen dran machen, wie freiwillig das Ganze ist. Auf jeden Fall ist es strukturell und die Zahlen zeigen, so ist es eben auch noch in der ganz überwiegenden Zahl von heterosexuellen Ehen oder Partnerschaften mit Kindern. Was passiert denn dann, wenn dieser Deal sich sozusagen dann nicht hinterher auch noch weiter fortsetzt in der Umgangsregelung?
Genau, also das müssen wir bedenken beim Wechselmodell. Das ist das wahrscheinlich mit dem Nestmodell das teuerste Betreuungsmodell, das es gibt, weil wir ja beim Wechselmodell davon ausgehen müssen, dass alles, was das Kind betrifft sozusagen oder eben der ganze Haushalt doppelt zur Verfügung stehen muss. Das heißt, wir haben eben zwei größere Wohnungen. Wir haben die komplette Ausstattung für das Kind im Zweifel, also sowas wie Kleidung und was auch immer dann alles da noch dazugehört, eben muss eben im Zweifel doppelt angeschafft werden. Oder es bedarf eines sehr hohen Organisationsaufwandes, das zu koordinieren. Und wenn wir dann eben davon ausgehen, dass der vorher hauptbetreuende Elternteil, der auf die finanzielle Unterstützung des vor allem erwerbstätigen Elternteils eben angewiesen ist, und das fällt weg, weil eben der Unterhalt nach spätestens 3 Jahren dann auch einfach weg ist.
Der nacheheliche Unterhalt, der jetzt die Ex-PartnerInnen untereinander betrifft.
Genau.
Ja.
Der ja dann eben nach 3 Jahren wegfällt, dann stehen die tatsächlich ja im Zweifel mit einem Halbtagsjob, bei dem sie im Zweifel sich gerade so über Wasser halten können, da und genau.
Dann wäre der Vorteil, sagen wir so, beim Residenzmodell, nämlich die Kinder sind dann bei der Person, die halt betreuungsbedingt zurückgestellt hat. Wir tun immer so, als wäre das symmetrisch, aber das ist halt in der weit überwiegenden Anzahl sind es die Mütter, die Frauen. Beim Residenzmodell bekommen sie wenigstens noch ordentlichen Unterhalt vom Ex-Partner dafür, dass sie die Kinder betreuen. Beim Wechselmodell ist jetzt das Risiko, dass wenn der Vater eben auch 50-50 betreut, bekommen sie diesen Unterhalt im Zweifel nicht mehr.
Genau, also das ist auch so ein bisschen die Befürchtung. Im Koalitionsvertrag steht, dass im Unterhaltsrecht die Betreuungsanteile vor und nach der Scheidung besser berücksichtigt werden sollen, ohne das Existenzminimum der Kinder zu gefährden. Also immerhin, ne, die Kinder haben sie schon im Blick. Wen haben sie nicht im Blick? Die vorher betreuenden Elternteile, also im Zweifel die Mütter. Und da scheint eben schon so ein bisschen durch die Verknüpfung von Wechselmodell und Unterhaltspflichten. Und wenn man es noch vielleicht etwas klarer formuliert, auch das Ansinnen, Väter von ihren finanziellen Pflichten gegenüber der Ex-Partnerin beziehungsweise eben dieser vielleicht auch nur ersten Familie, wenn es eine zweite gibt, zu entlasten. Und das muss man einfach, finde ich, bei diesem ganzen Hochhalten des Wechselmodells einfach auch ganz klar benennen. Und da müssen wir gucken, wie sorgen wir denn dafür, dass Frauen nicht immer wieder in diese Armutsfalle tappen, ne, in der sie jetzt ja schon sind. Wenn dann sozusagen auch noch der Unterhalt, den sie ja eh im Zweifel nur dann eine gewisse Zeit bekommen und auch schon nach der Unterhaltsrechtsreform 2008 ja auch schon viel gedeckelter und viel restriktiver bekommen, wenn der dann noch kleiner ausfällt, dann werden wir natürlich jetzt in Zukunft noch mehr Frauen in Altersarmut und auch in schon vor Renteneintritt eben in Armutsverhältnissen haben. Und es sind auch nicht nur die Frauen, es sind ja dann auch die Kinder, die bei ihnen leben und die davon betroffen sind.
Ja, ein wenig absurd mutet da vielleicht dann das Argument an, das von Väterrechtlern gerne ins Feld geführt wird, nämlich, dass das geltende Familienrecht, vor allen Dingen das Umgangsrecht, ja einfach aktuell auch mit dem Residenzmodell zu stark an den Interessen der Mütter orientiert sei. Was setzt du denen denn entgegen?
Also, was wir, glaube ich, nicht aus dem Blick geraten lassen dürfen, ist, dass es bei der Regelung zum Umgang nicht um die Eltern geht, sondern um die Kinder. Und ja, natürlich muss man auch irgendwie die Interessen der Eltern mit berücksichtigen, aber im Zentrum steht ganz klar das Kindeswohl und das, was für die Kinder am besten ist. Und ich glaube, wir können in der Gesamtschau der familiengerichtlichen Entscheidungen nicht davon sprechen, dass die Frauen eh immer die Kinder zugesprochen bekommen. Ich glaube, das ist eine Erzählung, die eben insbesondere in diesen Väterrechtlerkreisen so kursiert. Aber es gibt da sozusagen keine zu beobachtende Tendenz, dass die Familiengerichte immer zugunsten der Frauen entscheiden. Im Gegenteil, in aktuellerer Zeit ist es ja eher, häufen sich sozusagen die Berichte von Frauen, die, obwohl relativ viel dafür gesprochen hat, zum Beispiel, weil der Ex-Partner gewalttätig war, nicht nur ihr gegenüber, sondern sogar zum Teil auch den Kindern, dass sie trotzdem eben, oder dass der Vater trotzdem mit seinem Antrag auf Umgangsrecht Erfolg hatte. Zum Teil gibt es ja sogar eben Berichte von Frauen und deren Rechtsanwälten auch, dass der Vortrag zum Beispiel von Partnerschaftsgewalt in diesen Verfahren gegen sie ausgelegt wurde oder gegen sie benutzt wurde, also im Sinne von, das ist eine erfundene Geschichte. Und es gibt eben sogar Berichte von RechtsanwältInnen, die mittlerweile sich sehr genau überlegen, was sie in der Hinsicht noch in so ein familiengerichtliches Verfahren einbringen.
Also was ich mitgenommen habe bis hierhin aus dem Gespräch ist vor allem die Erkenntnis, dass die Anordnung des Wechselmodells, wenn es schematisch erfolgen sollte oder halt irgendwie als ein Leitmodell hier etabliert werden sollte, unbesehen dessen, wie die Verhältnisse vorher waren, deswegen problematisch sind, weil die Verhältnisse vorher halt auf eine bestimmte Art und Weise sind. Nämlich, da haben Frauen zurückgestellt, um die Kinderbetreuung zu einem sehr großen Anteil zu übernehmen. Und solange sich das nicht ändert, geht das mit negativen Konsequenzen, insbesondere für die Frauen einher, wenn man dann das Wechselmodell anordnet und dann mittelbar natürlich auch für die Kinder. Vielleicht nochmal kurz, vielleicht kannst du dazu was sagen. Ich verstehe es jetzt so, wir müssen da früher ran. Es muss schon in der intakten Paarbeziehung eigentlich das Recht unterstützen, dass es Paare schaffen, paritätisch die Sorge aufzuteilen. Dass es gar nicht dazu kommt, dass Frauen in diese, ich sag mal, prekäre Situation kommen. Hast du da Ideen, wie das Recht, anstatt das Wechselmodell Nachtrennung irgendwie anzuordnen, unterstützen kann, dass das besser klappt?
Das Recht ist, glaube ich, da ehrlich gesagt nur ein begrenztes Instrument, aber ja, es ist ein Instrument. Ich würde sagen, vorneweg könnten wahrscheinlich mal alle steuerlichen Anreize abgeschafft werden, die eine Ungleichverteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit befördern. Dann brauchen wir natürlich die Möglichkeit, dass Kinderbetreuung eben nicht nur von den Eltern geleistet wird, sondern, und da sehe ich auch wirklich überhaupt kein Problem, dass das in Fremdbetreuung passiert. Und zwar auch schon früh. Da sind wir, was das Recht angeht, eigentlich schon relativ weit vorangekommen. Also der Rechtsanspruch gilt zwar noch nicht für unter Einjährige, aber ist ja sozusagen, was das Alter des Kindes betrifft, stetig vorangeschritten in den letzten Jahren. Wo der Haken da liegt, ist tatsächlich eher in der Umsetzung dieses Rechtsanspruchs. Wir haben einfach tatsächlich starke Defizite im Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen und auch in den Ressourcen der betreuenden Personen. Also da ausreichend qualifiziertes Personal, das gut bezahlt wird, zu haben, da haben wir auf jeden Fall große Defizite, so, das ist aber eben eher die Umsetzung sozusagen der rechtlichen Regelungen, wo ich das Problem sehe.
Aber es ist ja auch eine Frage so, wo wird eine Priorität gesetzt? Also eben, wenn sozusagen der Staat oder die Gesellschaft als kollektive Aufgabe begreift, Kinderbetreuung sicherzustellen, dann würde sich da was ändern. Und wo wir derzeit sind, ist, er begreift es halt immer noch, und das zeigen ja auch Studien, auch die Gesellschaft begreift es immer noch primär als Aufgabe der Mutter. Und solange das noch so ist, wird es sich leider halt auch nicht ändern in intakten Paarbeziehungen. Von daher denke ich, muss da ein ganz grundlegendes Umdenken passieren, was natürlich auch vom Recht begleitet wird.
Ja, genau. Und ich sehe das Problem tatsächlich in der gesellschaftlichen Einstellung im Moment. Und die spiegelt sich halt wieder in Befragungen. Und zwar zum Beispiel zu der Frage, was halten Sie von der Erwerbstätigkeit von Müttern? Im Jahr 2019 sagen nur 43% der Gesamtbevölkerung, dass eine Mutter berufstätig sein sollte. Und was vielleicht noch, also, und das war die Gesamtbevölkerung, das war eine repräsentative Befragung des Instituts Allensbach. Und fast noch erschreckender finde ich die Ergebnisse der Shell-Studie, die ist jetzt aktuell auch aus 2019 gewesen. Da sagt sagen über die Hälfte der 12- bis 25-Jährigen, dass sie ein männliches Versorgermodell favorisieren.
Was heißt das?
Also männliches Versorgermodell heißt entweder männlicher Alleinversorger, also der Mann
der
ist Alleinversorger,
bringt.
Genau, ökonomischer Alleinversorger, oder zumindest der Hauptversorger. Also diese 54%, da sagt die, also sagen über die Hälfte der 12- bis 25-Jährigen, dass sie ein männliches Versorgermodell favorisieren. Das müssen wir uns, glaube ich, echt nochmal klar machen, wie weit entfernt wir in unserer Gesellschaft von paritätischer Kinderbetreuung sind. Und das ist nämlich der Punkt, warum ich so ein bisschen allergisch darauf reagiere, wenn dieses Wechselmodell plötzlich so in hohen Tönen gelobt wird. Weil wir brauchen paritätische Kinderbetreuung eben nicht erst zum Zeitpunkt, wenn die Familie gescheitert ist, sondern wir brauchen sie ab dem Zeitpunkt der Familiengründung. Und wenn wir dann gewährleisten, wir haben paritätische Kinderbetreuung, dann kommen wir ja gar nicht erst in dieses Problem, am Ende steht ein Elternteil ohne finanzielle Absicherung da und steht im Zweifel auch im Rentenalter in Altersarmut da. So, ne? Und da würde ich eben sagen, jetzt auch mal ganz unabhängig vom Recht, da müssen wir alle, ich eingeschlossen, da müssen wir alle, glaube ich, an unseren Bildern arbeiten von, es ist die Mutter, die für das Kind am besten ist, es können Frauen von Natur aus sich besser um Kinder kümmern und so weiter. Das sind alles Erzählungen, die wir aufbrechen müssen, die wir im Zweifel dann auch im Privaten aufbrechen müssen. Und da komme ich sozusagen immer wieder auf diesen Spruch unserer Vorkämpferin, das Private ist politisch. Ja, es ist politisch. Es ist total unbequem, die eigene Familie zum politischen Schauplatz zu machen. Das finde ich auch. Aber ich glaube, es muss sein und wir kommen da nicht drum herum. So, weil sonst kommen wir aus dieser Falle nicht raus, dass die Mutter, die der bessere Mensch ist, um Kinder zu betreuen oder zu pflegen oder zu erziehen. Das sind andere auch, das sind auch die Väter und das sind eben auch Erzieher in einer Kinderbetreuungseinrichtung. So.
Annalena, vielen Dank für das informative Gespräch, das uns abermals vor Augen geführt hat, dass auch im Familienrecht viele Fragen letztlich struktureller Art sich stellen und für die vielleicht auch eben nicht nur rechtlich, sondern auch mit gesellschaftlichem Engagement und auch privatem Engagement und auch im Kleinen angehen müssen. Und das alles gehört irgendwo auch zusammen.
Genau, vielen Dank für das Gespräch. Und ich glaube, wir nehmen einfach mit, dass wir jetzt dieses Vorhaben, das Wechselmodell auf die eine oder andere Art und Weise vielleicht zum Leitmodell zu machen, weiter kritisch beobachten werden, gucken, was die Koalition sich da noch weiter überlegt und hoffen, dass vielleicht jetzt hier schon mal mitgenommen wird, die Erkenntnis, dass man solche Ideen nicht abgekoppelt von den gesellschaftlichen Realitäten formulieren kann.
Feministische Fundstücke.
Schön, dann kommen wir zum Schluss auch dieser Folge zu unserer Rubrik der feministischen Fundstücke, wo wir uns gegenseitig überraschen mit Kuriositäten, mit Empfehlungen oder mit Empörungen, die etwas mit Feminismus und Recht oder auch einfach nur damit zu tun haben, was uns gerade Freude bereitet hat. Ich darf heute anfangen und es ist Premiere. Nein, feministisches Fundstück ist kein Fundstück, sondern eine feministische Praxis, die ich hier üben möchte, nämlich das nach Unterstützung fragen. Unsere Hörerinnen und Hörer schickt uns Fundstücke. Wir sind jetzt bei der Folge 28 angekommen und es ist der Moment, wo Selma kein Fundstück mitbringen kann, weil ich habe mein Pulver verschossen. Und ich habe gerade auch ehrlicherweise einen Alltag, der es leider nicht zulässt, dass ich mich über viele Dinge erfreuen kann, weil sie mir einfach so unterkommen, sondern wie es manchmal so ist, bin ich im Tunnel. Deswegen der Aufruf an alle, wenn ihr ganz tolle Empfehlungen habt, die feministische Lektüre, feministische Filme, feministische Serien, ein Urteil, ein Aufreger, schickt es uns an justizjetzttöchter@djb.de. Über Facebook, über Twitter findet ihr uns, Instagram, den DJB. Wir freuen uns über Zuschriften und freuen uns, wenn wir hier zukünftig auch eure feministischen Fundstücke präsentieren dürfen. Und in diesem Sinne, liebe Dana, du bist noch nicht so weit wie ich. Du hast uns ein Fundstück mitgebracht hier in dieser 28. Folge. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe ein Fundstück mitgebracht und zwar eine Buchempfehlung, beziehungsweise es ist genau genommen ein Comic. Ich bin ja großer Comic-Fan auch, also gerade die feministischen Comics von Liv Strömquist, ich glaube, die hatten wir ja auch schon mal als Fundstück, finde ich sehr inspirierend. Und ich habe tatsächlich das Glück, dass ich gerade etwas geschenkt bekommen habe und damit auch dann das Fundstück heute bestreiten kann. Also das Buch heißt Money Matters und das habe ich geschenkt bekommen von meiner ehemaligen Chefin, Professorin Margarete Schuler-Harms kürzlich. Das ist ein Buch von Miriam Beblo, Julia Schneider und Pauline Krämer. Und es betrifft das Thema Geld. Und was ich ganz schön finde daran, also die vielleicht so zu dem Hintergrund, Miriam Beblo ist Professorin für Volkswirtschaftslehre in Hamburg und Julia Schneider ist ebenfalls promovierte Volkswirtin und eben auch Comic-Essayistin. Und Pauline Krämer hat sich um die Illustration und Gestaltung dieses doch auch relativ umfangreichen Buchs gekümmert. Und es werden einerseits wirklich so verschiedene geldpolitische Fragestellungen, Konzepte, Themen aufgegriffen, also von Bitcoins, Kryptowährungen, was ist das eigentlich? Erhält man hier so einen ersten Überblick. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Machtfrage auch immer wieder gestellt wird. Also die Auswirkung, gerade auch geschlechterpolitische Auswirkungen von Geldfragen und welche Rolle eigentlich Geld spielt, kommt hier immer wieder zum Vorschein und wird immer wieder aufgegriffen. Und deswegen finde ich das ganz wunderbar und auch diese Form gefiel mir außerordentlich gut, da eben mal so mit dieser Form des Comics sich an dieses vielleicht doch so manchmal ein bisschen dröge anmutenden Themas auseinanderzusetzen. Deswegen möchte ich das sehr empfehlen, ist aus 2021.
Super Empfehlung. Richtig wichtiges Thema. Wir fühlen uns wahrscheinlich alle ertappt, ich zumindest. Man muss sich viel mehr damit beschäftigen.
Ja, voll.
Schön. Annalena, was hast du uns mitgebracht?
Ich kann quasi anschließen an die Machtfrage, aber nicht zum Thema Geld, sondern zum Thema Zeit. Und zwar...
Passt ja gut zusammen.
Ja, und ich finde auch beide Themen total gut zu unserem heutigen Thema, ne, wo es ja auch häufig um die Frage der finanziellen Absicherung geht, aber eben auch, und deshalb finde ich mein Fundstück, fand ich jetzt auch sehr passend, es ist ein Sachbuch von Theresa Bücker, es heißt Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit und ist im Ullstein Verlag noch nicht erschienen, sondern es erscheint im Ullstein Verlag. Das ist auch so ein bisschen das Dilemma. Ich darf noch nicht über die Inhalte dieses Buches sprechen, darf aber schon vorsichtig Werbung machen. Insofern geht mein Dank auch nochmal hier raus an den Ullstein Verlag und natürlich an Theresa Bücker. Theresa Bücker ist feministische Journalistin und Bloggerin. Ich glaube, vielen ein bekannter Name aus dem Online-Magazin Edition F. Da war sie Chefredakteurin. Jetzt schreibt sie zum Beispiel für das Süddeutsche Zeitung-Magazin und ist auch als freie Journalistin unter anderem für Zeit Online zum Beispiel unterwegs. Theresa Bücker schreibt über so Themen wie Mutterschaft oder gleichberechtigte Teilhabe an Familienaufgaben und so weiter. Und das Buch Alle Zeit erscheint am 19. Oktober. Und es wird eine Buchpremiere am 26. Oktober mit Theresa Bücker geben im Pfefferberg Theater in Berlin. Darauf freue ich mich auch schon sehr und dafür möchte ich hier schon mal ganz doll die Werbetrommel rühren. Also insofern bringe ich ein Fundstück mit, das für mich mit Spannung verbunden ist. Und vielleicht sage ich noch mal ganz kurz was zum Buch, so im Rahmen dessen, was ich darf. Und zwar richtet Theresa Bücker den Blick auf Zeit als Ressource, auch von Macht und von Freiheit, in dem Sinne von so, ne, wer hat in unserer Gesellschaft eigentlich wie viel Zeit und wofür? Zum Beispiel für Erwerbsarbeit oder für Sorgearbeit oder auch für soziale Beziehungen und für Erholung zum Beispiel. Und nicht zuletzt, und spätestens hier kommt jetzt auch nochmal sozusagen die Verknüpfung, glaube ich, für uns als engagierte DJB-Frauen oder Kämpferinnen im politischen Bereich, im ehrenamtlichen politischen Bereich, ist eben die Frage, wer hat eigentlich Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren? Wer hat Zeit für politisches Engagement, das unbezahlt ist? Und wer kann sich das eigentlich leisten? Und wozu führt eigentlich die sozusagen begrenzte Ressource Zeit im Sinne von, wer ist dann eigentlich nicht dabei an politischen Diskussionen? Wer hat eben nicht Teil an, wer kann eben nicht teilhaben am politischen Leben? Genau. Und die These von Theresa Bücker ist in diesem Buch, dass wir eine echte Zeitpolitik brauchen und macht dazu auch konkrete Vorschläge, wie eine neue Zeitkultur für uns aussehen könnte. Und insofern eben, ja, freue ich mich sehr auf den 19.10., wenn das Buch erscheint und dann auf den 26.10., wenn Theresa Bücker das Buch dann auch vorstellt im Pfefferberg Theater.
Eine ganz wunderbare Empfehlung. Vor allen Dingen, weil ja auch wirklich Zeitfragen immer wieder hier im Podcast eine Rolle gespielt haben. Also sei es im Kontext der Erwerbsarbeit oder der Sorgearbeit. Also immer wieder kommen wir auch darauf zu sprechen, dass es letztlich Zeitfragen sind und auch die gesellschaftspolitisch verhandelt werden müssen. Sehr schön. Ja, vielen Dank für dieses tolle Fundstück. Wir werden wie immer auch zu dieser Folge in den Shownotes weiterführende Hinweise geben zu den Fundstücken, zu Literatur, einschlägigen Studien, die ja auch teilweise heute angesprochen wurden. Und wir freuen uns sehr auf das nächste Mal.
Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.